Wie wenig Frucht. Also ich habe jetzt nicht der Eindruck seit der Last Reformation, dass ich jetzt da Mordsfrucht bringe. Und ich habe mich halt gefragt, ob das ein Zusammenhang ist zwischen der Liebe und zwischen der Frucht. Und ich habe dann einfach auch viel drüber nachgedacht und Bibelstelle rausgesucht. Und das will ich heute mit euch teilen. Und deshalb heißt mein Thema Lieben und geliebt werden. Genau, weil wir wissen ja alle, die wichtigsten Gebote, die Jesus uns gegeben hat, war, lieb den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot steht jetzt nicht in den 10 Gebote so drin, aber es steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal im Alten Testament mit genau demselben Wortlaut. Und natürlich im Neuen Testament 4-mal, wie Jesus das gesagt hat. Also, dass das die wichtigsten Gebote sind. Und Jesus hat auch gesagt, die Erfüllung von diesen Gebote sind die Erfüllung vom ganzen Gesetz. Also, wenn man diese 2 Gebote haltet, haben wir das ganze Gesetz erfüllt und alle Gebote Gottes erfüllt. Aber warum? Warum sehnt sich Gott so nach unserer Liebe? Warum will er, dass man ihn liebet von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft? Warum ist ihm das so wichtig? Wissen wir eigentlich auch, weil er ist Liebe. Johannes 4, Vers 8. Weiß nicht, ob man die Bibelstelle hinwerfen kann, um das geht es. Oder ist es 1. Johannes 4, 8? Das weiß ich jetzt gar nicht. Johannes 4, 8 oder 1. Johannes 4? Glaub fast auch. Ich habe jetzt Johannes 4 aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist fast 1. Johannes. Ja, nee. Dann war es 1. Johannes 4, 8. Wer nicht liebt, steht im 1. Johannes 4, 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Also 1. Johannes 4, gell, Gisela, was? Hat mich verdorben. Ah, ja. Ich habe jetzt noch ganz viele Bibelstellen so vom Alten Testament, aber ich mache jetzt nur eine kurze Auswahl, wo man auch erkennen kann, dass Gott liebt, dass er, ich lese jetzt mal Jeremia 31, 3, wo Gott sagt zu seinem Volk, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Hesekiel 16, 18, weiß nicht, ob die alle hinwerfen muss, das dauert dann vielleicht zu lang. Ich lese es euch vor, oder? Und die wichtigere, die werfen wir dann hin. Okay. Hesekiel 16, Vers 18. Genau, das war. Und du nahmst deine bunt gewirkten Kleider und bedecktest sie damit. Und mein Öl und mein Räucherwerk setztest du ihnen vor. Hey? Bist du sicher, dass das die Stelle ist? Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Da kommt so die Sehnsucht Gottes raus, wie er sehr, sehr, er sich sehnt nach dieser Beziehung mit seinem Volk, mit seinem auserwählten Volk. Und ich finde es auch so poetisch, wie er das ausdrückt. Hosea 11, 4. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. also nicht nur mit dieser Agabeliebe, sondern auch mit dieser menschlichen Liebe, indem er um sein Volk geworben hat, hätte er sie ziehen wollen mit Seilen der Liebe und hat sie ernährt. Das wissen wir ja, hat ihnen ja durch die Wüste das Manna runtergeschickt und das Wasser geschickt und hat sie wirklich getragen und beschützt und durch das Rote Meer und Feuerseile vorn und hinter und Wolkensäule vorn und hinter und war wirklich so um sie bemüht, dass es ihnen gut geht. Hesekiel 33, Vers 32. Und siehe, du bist ihnen wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Also da kommt auch wieder, finde ich, das Herz durch von Gott, wie sehr er sich danach sehnt, wirklich eine Liebesbeziehung mit uns zu haben. Ich glaube, das reicht mal. Genau. Vielleicht doch Josua 23, Vers 11 noch. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Und der Schreiber vom 1. Johannesbrief, der widmet fast ein ganzes Kapitel der Liebe. Und das würde ich jetzt tatsächlich ganz mit euch lesen. Also ziemlich lang, 1. Johannes 4, Vers 6 bis 21. Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, jetzt nur 12 bis 21. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Genau. Wie um Himmels Willen kommen wir dahin, dass wir Gott von ganzem Herzen liebe, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, dass wir unseren Nächsten so lieben, wie Gott es möchte, dass wir uns lieben. Auf jeden Fall werden wir nie in der Lage sein, unseren Bruder zu lieben, wenn wir Gott nicht lieben. Weil das ist das erste Gebot. Wenn wir diese Gott lieben, dann werden wir erst fähig, unseren Bruder zu lieben. Und das Verlangen, ihn zu lieben, wächst auch in dem Maß, wie wir Gott kennenlernen, wie wir ihn erkennen, wie er ist. Das ist wie in einer Beziehung. Am Anfang ist man vielleicht mal kurz verknallt, findet jemand toll. Und wenn man dann mehr kennenlernt, entweder hört es dann ganz schnell mal wieder auf, weil man dann merkt, wie er eigentlich ist. Oder es wird wirklich zur Liebe, weil man ihn immer besser kennenlernt und immer mehr schätzen lernt. Und die Zeit mit ihm einfach das Kostbarste ist, was man hat. Man will als erstes morgens, wenn man aufwacht, zu dem, den man liebt, hinschnuffle, sage ich jetzt mal, oder? Mit dem Zeit verbringe und am liebsten gar nicht raus in den Alltag, sondern am liebsten da bleibe. Und Liebe genießt die Zeit miteinander. Ja. Und je mehr wir ihn erkennen und je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr lieben wir ihn auch. Weil er ist wirklich liebenswert. Er ist wirklich das Wunderbarste, was es gibt. Er hat alles aus Liebe gemacht. Wenn wir die Erde angucken, wenn wir die Tiere angucken, die Kolibris, die Schmetterlinge, Elefanten, Tiger. Unglaublich, wie viel Mühe Gott sich gegeben hat für die Schöpfung. Die Wasserfälle, die Seen. Gigantisch. Wenn jemand, das klatscht nicht jemand hin, der nicht liebt. Also wenn jemand was lieblos macht, dann macht das halt, damit es gemacht ist. Ja, kannst du mal den Tisch decken? Ja. Mach's doch bitte mit Liebe. Wenn jemand was mit Liebe macht, dann macht er das schön. Dann gibt er da Energie rein und gibt da wirklich und macht es schön. Gott hat die Erde so schön gemacht. Aus Liebe. Ist ja bei uns auch so, ja, wenn wir was lieblos machen, dann wird es halt nicht schön. Aber wenn wir was mit Leidenschaft, mit Liebe machen, dann wird es richtig schön. Und deshalb ist die Erde so schön. Und deshalb hat er auch uns so schön gemacht. Und er hat das angeguckt und hat gesagt, es ist sehr gut. Genau. Und wir wissen, Gott ist der Vater, ist der Sohn und ist der Heilige Geist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater, wer den Vater sieht, sieht den Sohn. Und als Jesus getauft wurde, kam ja die laute Donnerstimme, wo die drumherum gar nicht wussten, was es jetzt ist. War das jetzt Donner oder was war denn das? Wo Gott ganz laut gesprochen hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was er sagt, das tut. Also der Vater liebt seinen Sohn so sehr. Und er wollte auch, dass wir das wissen. Dass wir Bescheid wissen, das ist sein geliebter Sohn. Mit lauter Stimme, wann hätte er schon mal mit lauter Stimme gesprochen? Ganz, ganz selten. Und bei der Verklärung hat er wieder mit lauter Stimme gesprochen. Das ist mein geliebter Sohn. Ja. Und da hat er, glaube ich, nur gesagt, was er sagt, das tut. Hört, was er sagt. Also Gott, der Vater liebt seinen Sohn. Und der Sohn liebt seinen Vater. Jesus hat immer betont, dass er den Vater liebt. Immer betont, dass er nur das tut, was sein Vater will. Und dass er nichts tut, was sein Vater nicht will. Die zwei in so eine innige Liebesbeziehung. Weil das, was wir auf der Erde hier haben an Liebe, ist ja nur ein Abklatsch. Alles, was wir hier auf der Erde haben, ist eigentlich nur ein Abklatsch von dem Echten, von dem Ursprünglichen, von dem Blueprint, den es im Himmel gibt. Und so stark ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Und trotzdem gibt der Vater seinen Sohn für uns, obwohl er ihn so liebt. Also, wenn man zum Kevin sagt, gib mal deine Betty her für, nee, im Leben nicht, wer macht sowas, das macht niemand, sein Kind hergeben. Und dann auch noch für Menschen, die ja eigentlich einfach nicht wert sind. Das machst du nur, wenn du die Menschen liebst. Nur dann gibst du deinen Augapfel, dein Kostbarstes, mit dem du innige Liebesbeziehung hast, nur dann gibst du das auch her. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Genau, Gott hat seine Liebe zeigt, ich liebe euch so sehr, deshalb gebe ich meinen geliebten Sohn. Und das Verlangen des Vaters ist, dass wir seinen geliebten Sohn genauso lieben, wie er ihn liebt. Der Vater hat seinen Sohn gegeben, damit wir seinen Sohn genauso lieben, wie der Vater seinen Sohn liebt. Jesus betont es beim hohen priesterlichen Gebet ganz stark, dass das genauso wie sie zwei sich liebet, auch mir Jesus lieben sollet. Und das Verlangen des Vaters ist, dass, also habe ich ja gerade gesagt, der Vater möchte, dass Jesus den Platz bekommt, den der Vater ihm zugewiesen hat. Jesus soll der König sein, Jesus soll das Haupt sein der Gemeinde, Jesus ist unser Bräutigam. Durch ihn ist alles geworden und alles soll ihn ehren. Alles soll auf ihn ausgerichtet sein und soll ihn anbeten. Das ist die Sehnsucht des Vaters. Der Vater wünscht sich, dass mir Jesus einfach ehret und liebet, so wie er ihn ehrt und liebt. Und wenn wir uns mit diesem Wille des Vaters verbindet, dann wird der Heilige Geist neu in uns auch wirken. Und es ist dem Vater seine größte Sehnsucht, dass sein Sohn so geliebt wird und so verehrt wird, wie er ihn liebt. Genau. Johannes 15, Vers 9. Das sind die, wo Jesus auch das nochmal ein bisschen so rausstellt. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus hat uns genauso geliebt, wie der Vater Jesus liebt. Johannes 14, 31. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Hä? Ja, gut, das andere brauchen wir nicht mehr. Damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir geboten hat. Das sieht man, Jesus will, dass die Welt es sieht, wie sehr der Vater ihn liebt. Johannes 8, 42. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ja. Und mehr noch, der Vater hat uns mit seinem Sohn verlobt. Ja, wir sind die zukünftige Braut. Jesus will sich mit uns vermählen. Das ist das Ziel, das ist unser Ziel, dass wir mit aller Kraft niemand und nichts mehr lieben als den Sohn. Weil lesen wir mal 2. Korinther 11, 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Mit dem Eifer Gottes, das ist der Eifer Gottes, den Paulus erwischt hat. Ja, Paulus hat es erwischt, er hat genau den gleichen Eifer gekriegt, wie der Vater hat. Er will auch, dass die Menschen, denen er das Evangelium predigt hat, dass auch sie er hat uns hingestellt als eine Jungfrau, die sich mit ihm vermählen wird. Und dieser Eifer, diese brennende Sehnsucht im Herzen des Vaters, dass sein Sohn den Platz bekommt, der ihm zusteht, ja, diese Liebesbeziehung mit Jesus, wenn die intensiv ist, dann wollen wir auch gar nichts anderes mehr. Ja, wenn du kurz vor der Hochzeit stehst, gell, Emily, dann siehst du nur noch deinen Bräutigam. Und du freust dich nur noch, mit ihm dann vereint zu sein, mit ihm zusammen zu sein. Und dann siehst du auch die andere nicht mehr und nichts anderes mehr, keine andere sind dir mehr wichtig, sondern du schaust nur ihn an. Und so soll es sein und so leidenschaftlich liebt Gott. So leidenschaftlich und eifrig. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir ihn berühren, je mehr wir mit Jesus zusammen sind, desto mehr wird dieses Feuer auch in uns angefacht, weil je mehr liebe wir unseren Bräutigam auch. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, das verbrennt, was ihm nicht gefällt. Je mehr, ja, wir brauchen Gott, um Gott zu lieben, und je mehr wir ihn erkennen und je mehr Beziehung wir mit ihm haben, desto mehr verändert es auch unsere Herzen. Genau. Das ist Gemeinschaft mit ihm, dass wir unser Herz von ihm entfachen lassen, damit in unserem Herz brennt, was in seinem Herzen brennt. Wenn wir ihm so nahe kommen, dass es auf uns überschwappt, dieses Feuer der Leidenschaft und dieses Brennen auch für die Verlorene, ja, diese Liebe zu allen Menschen schlussendlich, dann ist es wie bei Paulus, ja. Und wenn Gott es mit Paulus tun kann, der war ja hartherzig, ja, der hat die Nachfolge von Jesus verfolgt, hat sie ins Gefängnis geschmissen, er war ein harter Mann, er war ein Pharisäer, er hat gebetet, aber aus Pflicht, er hatte keine Beziehung. Und als Jesus ihm begegnet ist, hat er eine Beziehung bekommen zu Jesus. Und die Beziehung war so intensiv, dass dieser Eifer Gottes, diese Liebe Gottes ihn selber so ergriffen hat, ja, dass er geeifert hat, die Menschen zu Gott, zum Vater zu bringen. Und der Heilige Geist lädt uns ein, dass wir diese Braut werdet, die Jesus mehr liebt als unsere Bequemlichkeit. Ja, und wir wollen ihm zeigen, dass er das wichtigste und das kostbarste und der wunderbarste Mann im ganzen Universum ist. Ja. Und wir werden diese Braut sehen, weil der Vater hat es beschlossen. Diese Braut wird, der Vater wird so lange warten mit der Wiederkunft, bis er seine Braut hat. Ja, und er hat auch die Israeliten 40 Jahre in der Wüste, aber er hat sie dahin gebracht, er hat sie ins verheißene Land gebracht. Und er wird diese Braut hat Gott beschlossen, dass diese Braut zustande kommt. Und er fragt uns, willst du mir dein Herz geben? Willst du, dass dein Herz gereinigt wird, dass es entzündet wird und dass dieses eifrige Verlangen vom Himmel in dich hineinkommt? Und ich glaube, also in meinem Leben, wenn Jesus aus mir rauskommt, sage ich jetzt mal, wenn ich auf die Straße gehe und den Menschen das Evangelium predige und so eine Liebe von Jesus durch mich kommt, dass ich fruchtsäher werde. Mehr Frucht wie bis jetzt. Und es ist so mein Verlangen, dass diese Liebe uns zieht und treibt. Und dann ist mir die Geschichte von der Martha und der Maria wieder eingefallen. Martha, die tut für den Herr, ja, sie richtet das Essen für den Herr, sie macht und tut. Und die Maria hockt zu seinen Füßen und irgendwann wird es der Martha zu blöd und sie sagt, kannst du ihr mal bitte sagen, dass sie mir hilft? Ja? Und Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir viel Mühe um nichts. Viel Mühe. Jesus hat 5.000, 4.000 Leute gespeist. Er hätte auch können die kleine Gruppe bei der Martha im Haus speisen. Das wäre überhaupt kein Ding gewesen. Hätte die Martha sich hingesetzt wie die Maria, die wäre nicht verhungert. Aber sie hätte jetzt halt gemeint, also jetzt muss man, also ist Jesus da, jetzt machen wir auch ein schönes Essen. Jetzt guck doch mal, dass die auch, also ich meine, wir leben ja jetzt nicht nur von der Liebe und Luft, gell? Also muss auch was tun. Und Jesus hat gesagt, Martha, nein. Maria hat das Bessere erwählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Ja, und das ist das Herz des Vaters und das ist sein Plan. Dass unser Herz entzündet wird, dass Jesus für uns das Wichtigste wird. Und es ist auch nicht in unserer Kraft, also wir können das nicht selber produzieren mit unserem Verstand oder mit unserer Weisheit oder dem jetzt lese ich jeden Tag 10 Minuten in der Bibel und dann jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Das ist kein Programm, sondern es ist eine Hingabe, es ist ein Herz hinlege, es ist ein Vertrauen. Ich vertraue dir mein Herz an, ich glaube deiner Liebe, ich glaube, dass du mich liebst und deshalb kann ich loslassen, deshalb gebe ich dir alles hin. Und dann setzt er unser Herz in Brand. Wir können unser Herz für ihn gar nicht selber in Brand setzen. Das macht er. Genau. Wir müssen eigentlich nur lernen, ihm unser Herz zu geben. Ihm Raum und Zeit zu geben. Wie die Maria, die einfach nur herhockt. Einfach nur herhockt. Hast du eine Faule, oder? Und Jesus hat gesagt, es soll ihr nicht genommen werden. Zeit und Raum, ja, dass Gott an unserem Herz das versprochene Werk tun kann. Weil er ist ein Gott, der Herzen anrührt und verändert. Und diese Veränderung, diese Transformation von unserem Herz ist Gnadewerk. Ja, und wenn das geschieht, dann werde mir erleben, dass Gott uns mehr gebraucht. Ich glaube, bevor wir losgehen und wie ein Dreschlitten die Ernte einbringen, muss das passieren, weil sonst, wir kommen an dem nicht vorbei. Wir kommen daran nicht vorbei. Er will eine Braut aus uns machen, die keine Augen mehr für andere hat. Sie sieht den Bräutigam und wartet auf die Hochzeit und sehnt sich nach ihm und will ihn erfreuen und hat mit allen anderen Optionen abgeschlossen. Und erst wenn ich Gott so lieb, kann ich auch meinen Nächsten lieben. Ich kann es mir nicht aus der Rippe schneiden. Ich weiß, ich sott, was man nicht alles sott, gell? Ja, jetzt da, von alleine Gott's nicht. Es macht der Herr in mir. Genau. Und die Offenbarung, deshalb habe ich auch jetzt dieses Lied zum Schluss gesungen, was du willst, ja, was wie du siehst. Wenn wir die Offenbarung bekommen, wie Gott ist, das transformiert uns, das verändert uns. Es muss eine Offenbarung werden, nicht wie beim Hiob, der dann sagt, ja, bisher hatte ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Herz, jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt hat er ihn wirklich kennt und das hat sein Leben total verändert. Und das ist das, was Gott auch möchte. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wisst ihr ja, wo es steht, gell? In dem Brief zu der Gemeinde. Also, das ist unsere erste Priorität, dass wir fleißig sind, darin Gott zu suchen. Weil in seiner Gegenwart werden wir erfreut. Die Früchte des Geistes ist als erstes Liebe und dann kommt gleich Freude. Liebe und Freude. Ich weiß nicht, ob die Martha so fröhlich war. Also die Liebe und die Freude kommen nicht vom Schafer, Häsle, Bauer und Macher und Do, sondern die Liebe kommt wirklich von der Beziehung, ja. Also wir sollen darin fleißig sein, seine Gegenwart zu suchen. Dann werden wir erfreut, ermutigt, gestärkt, geliebt und mir kommt eben diese Ruhe, ja, die wirklich nur bei ihm ist. Und Jesus sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Er sagt, wenn dürstet, der komme zu mir. Komm zu mir, die du mühselig und beladen bist. Er will uns Heilung geben. Wir müssen fühlen, dass wir wertvoll sind für ihn. Ja, erst muss er uns dienen, bevor wir andere dienen können. Was ich brauche, ist seine Gegenwart. Und Jesus lädt uns ein und er ist ein zärtlicher und liebevoller Liebhaber. Das haben wir auch in diese poetische Worte gesehen. Gott ist ein liebevoller. Ja. Der Schalksknecht hat gesagt, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Dieses falsche Bild von Gott, das er hatte, vielleicht hat er es auch noch vorgeschoben, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er das gesagt. Das Gleichnis, ihr wisst, was ich meine? Das Gleichnis, wo Jesus sagt, ja, Er hat jedem dasselbe gegeben und der Letzte, der gesagt, ja, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Und das hat ihn veranlasst, nicht alles zu geben und ihn nicht zu ehren. Gott will, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. 1. Petrus 3,18. Habe ich, glaube ich, falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Naja, eigentlich wollte ich aber, dass mir wachset in der Erkenntnis unseres Herrn. Keine Ahnung, noch ist andere Bibelstelle. Aber ihr wisst, die Bibelstelle gibt es auch. Also je mehr wir Gott erkennen, desto mehr wachsen wir in der Gnade. Also wir brauchen diese Ruhe, Klarheit und Gewissheit darüber, wie er über mich denkt. Wir müssen wissen, dass er uns gegenüber wohlwollend ist. Ja, unsere Identität in Jesus. Ah, 2. Petrus. Ah, oder, guck mal, 3 war es. 1. Petrus 3,18. Ah ja, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Genau, dass wir darin wachsen sollen. Also, dass wir Offenbarung bekommen für wie er wirklich ist. Wir brauchen Offenbarung seiner Liebe, der Liebe von Jesus. Matthäus 11,27b, also das Ende. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also wir kommen nicht an Jesus vorbei. Wir werden nur Offenbarung bekommen von dem Vater und von dem Sohn durch Jesus. Weil nur dem der Sohn ihn offenbaren will, der wird eine Offenbarung haben. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. 1. Johannes 4,9. Jetzt kommen wieder ein paar Bibelstellen. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. 2. Thessaloniker 3, Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Epheser 5, 2. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ja, ich glaube, es reicht. So viel ist auch nicht, gell? Also auf jeden Fall, ohne dass wir diese Liebe erkennen und erkennen, wie sehr er uns liebt, werden wir auch diese Liebe zu unserem Nächsten nicht tun können. Galater 5,22 wollte ich noch, dass wir erkennen, die Frucht, die der Geist wirkt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Langmut, ist Freundlichkeit, ist Güte, ist Treue. Und wenn Gottes Geist die Oberhand hat, dann sehen wir das auch. Und genauso wird ja auch dann geschrieben, was, wenn der Gottesgeist nicht wirkt, also wenn mehr Frust, Enttäuschung in unserem Leben ist, Angst in unserem Leben ist, dann sind wir auch nicht im Geist. Dann sind wir nicht im Geist der Liebe. Gottes Reich ist ein Liebesreich. Gottes Liebe stellt Beziehungen wieder her. Er stellt Familien wieder her. Epheser 3, Vers 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Bis 19. Jetzt habe ich glaube zwei übersprungen. 15 und 16 fühlt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also wir kommen zu der Fülle nur, indem ihr diese Liebe erkennet, die Liebe des Christus. Genau. Und Jesus hat uns ja das neue Gebot gegeben. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mir ist auch eingefallen, dass auch andere Religionen Wunder tun. Oder auch die Esoteriker, die machen ja schon auch manchmal, manche Leute auf der Straße sagen, ja, das erlebe ich auch. Oder sogar manche Moslems, oder denken, kann das echt sein? Ja, mir erlebt auch Heilungen und so. Ja, oder damals, als Gott Mose zum Pharao geschickt hat, dann haben die Zauberer auch Schlangen gemacht aus der. Also die Wunder, an die Wunder und an die Heilungen sehen die Menschen nicht, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, sondern Jesus sagt immer wieder, sie erkennen das an der Liebe, die wir untereinander haben. Weil andere Religionen haben auch Wunder, haben auch Zeichen, haben auch Gebote, haben auch Gesetze, ja, predigt auch Demut, predigt auch, die Buddhisten sind ja da ganz, gell, mit ihrer Selbstlosigkeit. Das predigt alle Religionen, aber an der Liebe, die wir untereinander haben, werden die Menschen erkennen, da ist was anders. Die sind anders, das ist keine Religion. Das ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Weil nur wenn man mit Gott eine Liebesbeziehung hat, kann man sich so lieben. Und an dem erkennen die Menschen, dass Jesus, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Und das sagt auch Jesus ganz, ganz paar Mal immer wieder in dem hohepriesterlichen Gebet. Und das ist mir irgendwie sowieso so ans Herz gewachsen, weil das war das letzte Gebet, bevor Jesus gelitten hat, bevor er dann ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist. Und er hat ja so innig mit seinem Vater betet und er hat laut betet, damit wir das alle hören, was ihm wirklich auf dem Herzen ist. Johannes 17, 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und er wiederholt es immer wieder in dem Gebet, Johannes 17, 23. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins, in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Johannes 17, 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, wo du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also es dreht sich alles um die Liebe. Keine andere Religion kann so Liebe wie mir. Wenn mir unser Herz transformieren lasset. Und ich glaube, wir haben da echt ein Entwicklungspotenzial. Und es ist nicht so, du bist neu geboren und plötzlich liebst du halt alle. Manchmal so am Anfang schon. Am Anfang schon.
Ich glaube, ich sterbe am Anfang.
Ja. Aber im Alltag, ja, ist das ja wie in einer Ehe. Gott schleift uns ja auch an Konflikte, die wir haben. Und ich glaube, dass er wirklich auch dran ist, weil wir haben ja auch viele Konflikte in letzter Zeit. Dann wird es mal laut im Hauskreis und dann was und der und die und so. Und das ist, das gehört zu dem Prozess zu, dass Gott uns heilige will und dass die Liebe in uns mehr zunimmt, dass wir uns, dass einer oder andere höher achtet wie sich selber. Und ich glaube, an dem kommen wir nicht vorbei, sonst glaube ich nicht, dass wir Wachstum bekommen. Das ist meine persönliche Meinung. Also nicht meine persönliche Meinung, es steht halt im Wort. Ja. Ja. Darum sage ich mit dem Schreiber vom 1. Johannes 4, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, denn Gott ist Liebe. Amen. Amen. Bitte.
Ich wollte noch was sagen, und zwar möchten wir uns bedanken, oder ich möchte mich bedanken für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Vielen Dank. Wir haben das Geld auch gleich ausgegeben. Haben eine kleine Reise gebucht. Nee, die haben wir vorher schon gebucht gehabt. Nein, wir hatten ja Silberhochzeit und meinen 65. Geburtstag, und weil wir jetzt auch schon, ja gut, letztes Jahr waren wir in Israel, aber dieses Jahr haben wir dann gesagt, gönnen wir uns mal wieder Urlaub, haben wir gemacht, und mit dem Geld von euch haben wir uns wirklich verwöhnen lassen im Hotel. Vielen Dank. Und ich möchte euch alle am Dienstag einladen, um 18 Uhr bei uns zu Hause zum Abendessen, Gemeinschaft. Ja, kommt bitte. Seid herzlich zum Essen und zur Gemeinschaft eingeladen. Jetzt am Dienstag um 18 Uhr. Gut, dann noch was. Am Wochenende kommt ja der Simon Dahlke und der Alex mit seiner Familie. Und da geht es um Befreiung. Axel, genau. Es geht los am Freitag. Ich stelle es nochmal in die PTS-Gruppe. Da ist, glaube ich, sind alle drin in der PTS von uns. Und bitte gebt diese Info weiter an alle, die es interessieren könnte. Am Freitag 18 Uhr hier. Weiß nicht wie lang. Auf jeden Fall Samstag ab 10 Uhr. 10 bis ungefähr 19 Uhr mit Pause. Entweder Essen mitbringen oder in unserem Lokal McDonald's oder wo auch immer. Ich stehe gerade nebenan. Also egal. Auf jeden Fall gebt die Info weiter, und es wird also hauptsächlich halt Lehre geben, aber auch Befreiung. Das war das, das ist ein Workshop, wo wir das auch anwenden. Und es wird auch Massenbefreiung geben, habe ich gehört. Genau. Also bereitet euch vor, und wirklich, wenn ihr Leute kennt, die Befreiung brauchen, ladet sie ein. Also es ist bestimmt ein sehr kostbares Seminar. Wir haben ja schon eine Kostprobe gekriegt. Die Emily hat es uns ins Team mal gestellt, glaube ich, die Lektionen. Und es ist ja auch was, was einfach auch wichtig ist. Wir sollen ja Dämonen austreiben und das auch lernen. Das waren die Infos und jetzt würden wir noch gerne Abendmahl feiern. Willst du was sagen?
Danke, Heidi, dass du zuerst gepredigt hast. Das ist auch die Einleitung zum Abendmahl. Denn Abendmahl ist ja ein Liebesmahl mit unserem Herrn. Keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus gemacht und hat uns darin bewiesen, dass seine Liebe nicht nur in Worten besteht, sondern eine ultimative Tat, indem er sein Leben für uns geopfert hat. Und diese Liebe, diese göttliche Liebe, die ist einfach eine Ergänzung zu deiner Predigt, das ist einfach unsere DNA. Ja, wir können sie nicht selber machen. Es ist wirklich so, wie du sagst, es ist die DNA jedes wiedergeborenen Christen, ist diese göttliche Liebe, die kommt mit. Die bekommen von Gott geschenkt, wir können es nicht selber machen. Und klar, natürlich, wie wir dann damit umgehen, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel so, von mir war diese Liebe am Anfang extrem stark und diese Alltagskampf und so, dann geht es schon mal irgendwo unter, man verliert diese Liebe verschiedener Gründe. Aber es ist richtig, denke, man sollte wirklich da an uns immer wieder arbeiten, auch uns das wieder bewusst machen. Und da war sehr gut Heidi diese Predigt, dass man uns das einfach wieder bewusst macht. Ja. Wir sind geliebt und wir sind Botschafter der Liebe. Die Religionen, genau wie du sagst, die haben das nicht. Ja. Sind keine wiedergeborenen, erneuerte, mit DNA, mit Gottes Liebe, erzeugte Kinder Gottes. Kreaturen, neue Kreaturen nach dem Bild von Jesus, die kennen das nicht. Und das ist der Unterschied. Daran soll die Welt erkennen, woran wir anders sind, als das, was die Religionen machen und tun. Okay, feiern wir Abendmahl. Ist wirklich das Liebesmahl. Gerade heute denke ich, dass wir uns wirklich nochmal ganz intensiv bewusst machen, wie sehr, dass uns Jesus liebt und ja, was für ein Herzensanliegen ihm das war, ja, uns diese Liebe zu zeigen. Und es hat für ihn sehr viel gekostet. Liebe ist nicht umsonst. Liebe hat Jesus alles gekostet, sein ganzes Leben. Denke mal an sein Leiden vorweg. Oder? Blut geschwitzt im Ringen. Allein schon die Entscheidung, muss ich wirklich, muss ich nicht. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gerungen, es kostet alles, es kostet unsere ganze Hingabe, es kostet auch uns, kostet es was. Liebe, die nichts kostet, ist nichts wert. Müssen wir uns einmal wieder bewusst machen. Liebe kostet uns auch sehr viel und sie darf uns auch was kosten. Sie hat Gott alles kostet, sie darf uns auch viel kosten. Und ich denke, da müssen wir uns vielleicht einmal wieder mal neu dazu entscheiden, ja, dass wir bereit sind, sagen, okay, diese Liebe ist nicht kostenlos und sie darf auch mich was kosten. Ich habe jetzt gerade wieder im Urlaub gedacht, eigentlich wie naiv sind wir irgendwo gutgläubige Christen. Ja, auch ein Teil von dieser Liebe irgendwo. Ja, der hat Leid, das ist ein armer Kerl, der verdient nichts und weiß ich was und bettelt und sowas. Und gutgläubig lassen wir uns da auf irgendeinen Deal rein, ohne überhaupt zu erkennen, dass wir da abzockt werden. Ja? Und trotzdem... Ja? Ja, ich denke, wir sollen nicht immer berechnen, sondern ich merke das immer mehr. Ja? Wir sollen wirklich geben, ohne nicht berechnend sein. Wenn Jesus berechnet gewesen wäre. Sorry, ja? guckt selber, wie er da hinkommt, obwohl es gar keinen anderen Weg gab. Ja? Sondern Gott hat alles gegeben, Jesus hat alles gegeben. Und wir dürfen da wirklich auch mal über unsere Schatten springen und sagen, okay, was soll's? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja? Wenn jemand dich bittet, eine Meile mit dir zu gehen, geh zweite mit. Ja? Wenn jemand dich um ein Brot bittet, gib ihm dieses Brot. Ja? Ich denke, da müssen wir wirklich an uns immer wieder arbeiten. Da haben wir wirklich Bedarf, glaube ich, dass wir einfach da unser altes Denken, das falsche Denken irgendwo überwindet, ablegt. Und aus dieser Liebe heraus, wir dürfen naiv sein. Wenn man ins Liebe herausgeht, dürfen wir wirklich naiv sein. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man, mag niemand naiv sein. Und aber wenn es aus der Liebe heraus ist und jemand für jemand gut ist, denke ich, dürfen wir das auch und einen Schritt weiter gehen. Okay, ich bete fürs Abendmahl. Danke, Jesus, dass du diesen Weg der Liebe wirklich zu Ende gegangen bist. Durch dieses Leid hindurch uns deine Liebe so deutlich und klar und so unmissverständlich und so zweifelsohne gezeigt hast, indem du dich selbst für uns geopfert hast, damit wir rein sind, vor den Vater hintreten dürfen, damit wir neue Kreaturen sein können, damit wir Leben haben, ewiges Leben. Danke, Herr, dass du für uns bezahlt hast, aus Liebe zu uns, um uns zu erretten, um uns zu erkaufen. Herr, wir sind dein, wir gehören dir. Du hast uns mit deinem Leben erkauft, mit deiner Liebe. Und du hast uns nicht erkauft, damit du Knechte hast oder Sklaven hast, sondern hast du uns erkauft, damit du eine Braut hast, damit du gleichgesinnte, gleichwertige Geschwister hast neben dir. Ja, freie Menschen mit einem klaren Verstand, mit einem reinen Herz, mit einem liebenden Herz. Danke, Herr, dass du uns diese neue Kreatur gemacht hast und dass du uns auch immer wieder hilfst, Herr, dort, wo falsche Denkmuster uns noch blockieren oder lähmen oder zurückhalten, dass du uns hilfst, das zu überwinden, Herr, und dass diese Liebe noch viel natürlicher aus uns herauskommt. Ja, Herr, sie ist Teil unseres Wesens und doch blockieren wir oft, ja, aus falschen Motiven heraus. Herr, mach uns dann auch viel, viel ähnlicher, wie du bist. Herr, wir wollen nichts anderes als so sein, wie du bist, und das ist auch dein Wille für uns. Und Herr, das bitten wir jetzt, ja, dass du uns da mit hineinnimmst auf diesem Weg und noch viel mehr in dein Bild verwandelst. Und dass deine Liebe noch viel mehr aus uns heraus fließen kann zu diesen Menschen, die Liebe, nach Liebe hungern, die nach Liebe dürsten, die das nicht kennen und die du erreichen willst. Danke, Herr, für das Brot, für dein Leib, den du hingegeben hast, ja, am Kreuz für uns. Danke, Herr, für dieses Abendmahl überhaupt. Ja, dass wir diese Liebe feiern dürfen, jetzt mit dir gemeinsam. Denn du bist da, dein Heiliger Geist ist mit uns. Herr, wir feiern dich, wir feiern deine Liebe. Wir feiern dieses Werk, das du für uns vollbracht hast, aus Liebe heraus, Herr. Und machen uns das immer wieder ganz neu bewusst. Ja, dass du alles gegeben hast, damit wir da sind, wo wir jetzt sind, Herr, und nicht da bleiben müssen, sondern noch viel mehr dir ähnlicher werden und eines Tages deine Braut sind, mit dir vereint sind. Herr, ich segne dieses Brot, dieses Wein, Herr, in deinem Namen, Herr, und preise dich, ja, für den Leben, das du gegeben hast, Herr, damit wir Leben haben, ewiges Leben, das uns schon jetzt bewusst ist, Herr, dass wir dieses ewige Leben in uns haben, genauso wie diese Liebe, die du in uns hineingegeben hast. Herr, dass nichts und niemand uns mehr aus deiner Hand reißen kann, sondern dass wir dein sind für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.
Wir müssten mitteilen, wie viele Teilnehmer am Wochenende da sind. In etwa weiß schon jemand, ob er kommt am Wochenende zu diesem Seminar? Bisschen höher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bitte? Sonntag ist normal. Nur fünf. Okay. Noch was anderes. Wer weiß schon, wer am Dienstag kommt, weil ich muss in etwa wissen, für wie viele Leute ich kochen soll. Eins, zwei, drei. Neun, zehn, elf. Schön. Ja. Gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Gut. Dann. Hat noch jemand was oder sonst einfach eine schöne Woche. Wir können ja draußen noch ein bisschen Gemeinschaft haben. Es ist noch Essen da. Genau. Schönen Sonntag. Wie machen wir es jetzt am Dienstag? Machen wir die andere Woche Gebet. Hä? Dann machen wir diese Woche Donnerstag Gebet. Ist eh, ich kenne mich gerade gar nicht aus. Ah ja, alles klar. Donnerstag Gebet. Dienstag bei uns und Donnerstag Gebet. Alles klar.